Ich habe eben mal gespickelt. Ich war eine Etage tiefer. Ich dachte, da unten findet heute eine Hochzeit statt. Nein, heute Abend ein Candlelight-Dinner. Also zieht euch schick an. Und das Auge spielt eine ganz große Rolle. Und wir sind beim Thema der Gemeinsamkeiten. Ehe ist ein Leben vielfacher Gemeinsamkeiten. Das heißt also, sich schön zu machen für den anderen. Und da unten ist es wunderschön, schön vorbereitet worden. Ich bin total begeistert und überrascht. Ich glaube, es ist fast ein Geheimnis wie an Weihnachten. Ihr dürft noch nicht spickeln, ne? Oder wie ist das? Und dementsprechend sich auf den heutigen Abend zu freuen. Noch einmal möchte ich das unterstreichen. Ab 2:30 bin ich hier im Haus für Gespräche. Ihr dürft als Ehepaar kommen oder auch alleine kommen. Manch einer sagt, ich würde das gerne alleine regeln, um erst einmal mein Leben in Ordnung zu bringen. Mein Dienst seit vielen Jahren ist, Mülleimer Gottes zu sein. Du darfst reinkübeln, wir gehen gemeinsam zur größten Müllhalde nach Golgatha, bringen dort den Müll deines Lebens hin und er vergibt. Und darüber, worüber wir reden werden, geht niemandem sonst was an. Ich stehe unter Schweigepflicht, auch das dürft ihr wissen. Niemand, weder die Ältesten noch irgendjemand in der Gemeinde, erfährt vom Inhalt der Gespräche. Deshalb möchte ich euch Mut machen. Ab 2:30 bin ich im Haus. Wenn die Türe dort drüben offen ist, ist sie offen für dich. Wenn sie zu ist, musst du ein bisschen warten. Aber ich lade dich einfach ein. Wenn du das Bedürfnis hast, wenn ihr als Ehepaar das Bedürfnis habt, zu sagen, Arno, wir brauchen einfach mal Rat, Hilfe, Orientierung. Ich bin nicht der Ratgeber, ich kann euch nur begleiten auf dem Weg zu dem, der wirkliche Ratgeber ist und Helfer ist in eurem Leben. Jesus hat gesagt, ich will dein guter Hirte sein. Ich will euch herausführen aus dem dunklen Tal. Ihr könnt mir vertrauen. Und das ist ja das Schöne, ihn zu kennen als den großen Eheberater, der euch Rat gibt in eurem Leben. Aber manchmal brauchen wir einen Impuls von außen. Ich weiß nicht, ob ihr als jüngere Ehepaare, ältere Ehepaare habt, mit denen ihr reden und beten könnt. Das ist heilsam, das tut gut und dazu möchte ich ganz viel Mut machen. Ich habe das gestern Abend schon mal angesprochen, möchte das heute noch einmal unterstreichen. Viele junge Paare könnten Hilfe erfahren, wenn ältere Paare bereit wären, auch mal auf die Jüngeren zuzugehen, sie einzuladen, mal zum Kaffee, zum Tee. Nicht jetzt große Seelsorge, aber Unterstützer zu sein, zu sagen, wir wollen euch begleiten in eurer Krise, vielleicht aber auch, um euch Präventivmaßnahmen mit auf den Weg zu geben. Eine großartige Chance. Liebe, Leben, Lernen ist ja unser gesamtes Thema, auch an diesem Morgen. Liebe ist eine vielfältige Begebenheit, ist ein rechter Nebenfluss der Weichsel, das wisst ihr sicherlich auch. Aber Liebe ist Gott. Gott selber ist Liebe und aus seiner Tankstelle dürfen wir immer wieder neu Leben lernen. Zu sagen, Herr, ich will mich von deiner Liebe füllen lassen. Es tut so gut, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes. In 1. Johannes steht ein großartiges Wort, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und es auch sind. Von dieser Tankstelle der Liebe zu leben, um sie dann weiterzugeben. Wenn dein Herz voll ist, wenn du dich geliebt weißt, angenommen weißt von Gott, dann hast du etwas weiterzugeben. Deshalb, dein Partner kann dir nicht all das geben, wonach du dich sehnst. Überfordere deinen Partner, deine Partnerin nicht. Denn es ist eine große Gefahr, dass wir das vom anderen erwarten, was wir selber an Defiziten haben. Gott will deinen Mangel ausfüllen. Der Partner kann dir nur einen Teil mitgeben, aber er kann dir nicht all das ergänzen, wonach du dich sehnst. Und darum gibt es viele Enttäuschungen und viel Frustrationen auch in den Ehen. Ehe, dass wir ins zweite Thema kommen, stehen wir auf zum Gebet. Ich würde gerne mit uns beten. Vater im Himmel, du hast dir das ausgedacht mit Mann und Frau. Du selber, Vater im Himmel, hast damals das erste Paar gesegnet. Und auch wir, Herr, die wir jetzt vor dir stehen, sind Gesegnete von dir. Wir danken dir für deinen Segen, für all das, was du uns bis zu diesem Augenblick geschenkt hast, an guten Erfahrungen miteinander, aber auch an schweren, an Ängsten und Sorgen, Unglück und Leid und Not und manchen Schmerzen. Du kennst das auch. Und Vater, wir möchten wieder neu entdecken, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns ermutigst, auch in der nächsten Stunde, dass wir erleben, du als der Herr unseres Lebens bist mitten unter uns, willst uns beschenken, uns aufrichten, unseren Glauben stärken, unsere Augen öffnen für den Menschen an unserer Seite, den wir lieben. So danke ich dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für die Segnung, die du bereithältst. Amen. Wir nehmen Platz. Ich nehme an, euer Gespräch ist gut verlaufen. 7 schöne Dinge habt ihr Frauen euren Männern gesagt? Ja, und ihr Männer habt euch wohlgefühlt dabei oder war es peinlich? Nein. Und ihr Frauen, war es toll, einmal von euren Männern zu hören. Ich war auf einem Eheseminar vor Jahren, dann sagten mir anschließend Paare: Arno, wir haben schon jahrelang nicht mehr so viel miteinander geredet wie während dieses Eheseminars. Ich möchte euch Mut machen, weiter miteinander zu reden, im Gespräch zu bleiben, ist etwa ein Lob, dem denkt nach, etwas Gutes dem anderen mit auf den Weg zu geben. Heute geht es um die Ehe, ein Bereich vieler Gemeinsamkeiten. Einer achte den anderen höher als sich selbst, steht in meiner Bibel und auch in deiner. Das heißt also, den anderen wertzuschätzen. Wir wollen heute Morgen nicht über das Trennende reden, sondern das, was wir gemeinsam haben. Geh partnerfreundlich mit deinem Partner um, nicht partnerfeindlich. Deine Frau ist deine Partnerin, dein Mann ist dein Partner. Und so sind sie eins in Christus, steht in der Epheserstelle zuerst einmal. Das heißt, diese Einheit in Jesus, da ist weder Mann noch Frau, sie sind eins in Jesus. Das heißt, Jesus hat uns auf eine gemeinsame partnerschaftliche Höhe gehoben. Natürlich steht dann sofort im nächsten Vers: Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde. Och, den Männern muss man das vielleicht manchmal noch mehr sagen wie den Frauen. Aber die Frauen auch. Und ihr Frauen, schaut auf zu euren Männern, schätzt sie wert. So wie Christus sein Leben gab für die Gemeinde, so sollen die Männer ihre Frauen lieben. Und diese Wertschätzung der Frau, und so manch einer hat ja gesagt, naja, die Frau muss sich unterordnen. Interessant ist ja, wer also eine falsche Auslegung der Bibel eben hat, eine Frau muss sich immer dem Mann unterordnen, sie steht weiter unten. Nein, in Christus sind sie in Augenhöhe. Aber wir sind unterschiedlich begabt, befähigt, berufen, begnadigt und dementsprechend eben auch das zu sehen. Es ist schon erschreckend, auch in vielen christlichen Gemeinden festzustellen, dass Männer oft Frauen unterdrücken. Das ist von der Bibel her in keiner Weise zu sehen. Nicht die Macht über eine Frau auszuüben, sondern an der Stelle einfach miteinander vor Gott zu stehen. Wir sind eins in Christus. Und wir haben unterschiedliche Aufgabenfelder und wir haben unterschiedliche Berufungen auch von Gott her. Und deshalb miteinander das auch zu sehen. Geh partnerfreundlich mit deiner Partnerin, mit deinem Partner um. Ich will partnerfreundlich dir begegnen. Ihr wurdet als Paar gesegnet. Erinnert ihr euch noch an den Segen, als ihr geheiratet habt? Den Zuspruch Gottes, den Gott euch geschenkt hat im Miteinander. Ich will für dich ein Segen sein. Was ist für euch miteinander Gemeinsames? Wer wäscht gemeinsam ab bei euch zu Hause, außer der Spülmaschine? Als wir unsere Kinder noch zu Hause hatten, brauchten wir keine Spülmaschine. Hatten wir Kinder. Seitdem wir Rentner sind, haben wir eine Spülmaschine. Wer bei uns kocht, und wir sind eben nur noch zu zweit, der muss nicht abwaschen. Das heißt, wenn meine Frau gegen Abend kocht, dann sage ich: Vielen Dank, du hast eine tolle Arbeit geleistet. Ich danke dir, es hat wunderbar geschmeckt. Jetzt bleib du sitzen, ich räume den Tisch ab, ich mache die Küche sauber. Das heißt, auch in dem Sinne partnerfreundlich miteinander umzugehen. Dort, wo zwei Menschen berufstätig sind, tragen beide Verantwortung für den Haushalt. Auch das eben zu sehen. Ich kann mich erinnern, mein Vater zum Beispiel hatte eine große Liebe und Leidenschaft zum Bügeln. Zur Freude meiner Mutter. nicht? Er liebte es zu bügeln oder er liebte es, die Fenster zu putzen. Das war für ihn überhaupt, das war eine Leidenschaft, die er hatte. Und am liebsten alle 3 Wochen, 4 Wochen mussten die Fenster geputzt werden. Ich sage, Papa, gibt es denn kein... Nun, sie lebten danach in einer Mietwohnung und dann war dann eben nicht mehr so viel anderes zu tun. Nicht aber miteinander umzugehen und zu sagen, was haben wir gemeinsam schon miteinander erlebt? Wie viele Gemeinsamkeiten habt ihr gemacht? Wie viele von euch haben schon ein Haus gebaut? Hebt mal die Hände. Boah, ein Heim miteinander zu bauen. Ihr Frauen, habt ihr mitgeholfen? Wer hat mitgeholfen bauen? Schubkarre gefahren, Speis und vieles andere gemacht, hart gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal Gott gedankt habt in den letzten Tagen für euer Haus. Wir nehmen die Dinge, die wir seit 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahren haben, so selbstverständlich, dass wir vergessen haben, darüber zu danken. Wenn ihr heute nachher nach Hause kommt, geht einmal über eure Schwelle und sagt, Vater, danke für dieses Haus, das wir gemeinsam erarbeiten, aufbauen durften, das unser Heim ist. Danke. Die Selbstverständlichkeit zerstört. Die Dankbarkeit schafft Wertschätzung. Und darum, das, was ihr gemeinsam getan habt, schaut das euch an. Ihr habt gemeinsam Kinder gezeugt. Nicht? Ich weiß nicht, wie dein Sternzeichen ist. Ist auch gar nicht wichtig. Es ist sowieso eine Lüge. Nicht viele Menschen in unserer Gesellschaft sprechen ja von ihrem Sternzeichen. Ich weiß nicht, was ich für ein Rindvieh bin, ist auch völlig egal, nicht wahr? Aber interessant ist ja, viele Menschen meinen, das Sternzeichen sei ihr Glückssternzeichen, da seien sie geboren. Mein und dein Leben hat bei der Zeugung angefangen, oder nicht? Und das ist ein völlig anderes Datum gegenüber dem Sternzeichen. Und so komme ich oft mit Menschen ins Gespräch. Mein Vater, ich habe ihn mal gefragt, ich sage, Papa, weißt du noch, wann ich gezeugt wurde? Nein, sagt er, weiß ich nicht, aber es war sehr schön. Gemeinsam ein Kind zu zeugen und die Schönheit der Sexualität, über die wir nachher noch reden wollen, auch nachzudenken und zu sagen, es war schön, gemeinsam eine Familie zu gründen. Gemeinsam Kinder zu erziehen, nicht nur den schönen Augenblick des Sexes zu erleben und ein Kind zu zeugen und dann eine Mutter mit Kind alleine zu lassen, das Kind gemeinsam zu tragen, 9 Monate nicht nur im Mutterleib, sondern der Vater, der seine Hand auf den Bauch der Mutter und auf das Kind legt und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Kind, was da wächst. Ich grüße dich, mein Kind, ich freue mich auf dich, ich sehe dich noch nicht, aber du bist unser gemeinsames Liebeskind und ich freue mich, dass es dich gibt. So deinem Kind Zuspruch zu geben, schon im Mutterleib, Gemeinsamkeit. Wenn ich daran denke, wie entscheidend das ist, ein Kind dankbar anzunehmen. Nicht jedes Kind ist in der Familienplanung entstanden, aber in Gottes großartiger Werkstatt. Vielleicht sagst du auch, naja, meine Eltern, ich war so ein Nachzügler, man wollte mich eigentlich gar nicht. Aber Gott wollte dich. Aber wie wichtig ist das all den Paaren, die noch Kinder erwarten oder die schwanger sind, wirklich zu sagen, es ist unser gemeinsames Kind, es ist die gemeinsame Aufgabe, die Gott uns geschenkt hat und schenkt, dieses Kind zu begleiten, dieses Kind zu erziehen, diesem Kind Mut zu machen, und zwar schon vor der Geburt. Und wie entscheidend ist das für ein Kind, miteinander den Weg zu gehen, das Leben der vielfachen Gemeinsamkeit. Was habt ihr noch gemeinsam getan? Was tut ihr gemeinsam? Geht ihr gemeinsam spazieren? Macht ihr gemeinsam Sport? Räumt ihr gemeinsam die Wohnung auf? Macht ihr gemeinsam die Betten? Vieles gemeinsam zu tun, schafft Gemeinschaft. Die Schwaben, ich weiß nicht, wie viele von uns mit Schwaben zu tun haben, meine Frau ist eine waschechte Schwäbin und bei den Schwaben arbeitet man nicht. Da schafft man. Und dort, wo man gemeinsam schafft, entsteht Gemeinschaft. Das geschieht in der Gemeinde. Wo wir gemeinsam arbeiten, wo wir gemeinsam schaffen, entsteht Gemeinschaft. Und wo Mann und Frau gemeinsam schaffen, entsteht Gemeinschaft. Wenn jeder aber nur seinen eigenen Weg geht, gibt es sehr viel Distanz. Natürlich gibt es viele Aufgaben, die der eine besser kann wie der andere. Und unterschiedliche Qualifikationen und Befähigungen, die Gott geschenkt hat, ja. Aber so viel wie möglich gemeinsam zu tun. Was könnt ihr in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten gemeinsam anpacken? Ich habe ein Ehepaar begleitet über etliche Jahre und wir haben miteinander Folgendes immer wieder besprochen. Jeden Sonntagabend, gegen Abend, nahmen sie sich eine Stunde Zeit und haben die vergangene Woche nochmal Revue passieren lassen. Was haben wir alles gemeinsam getan? Schrieben das auf. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben die nächste Woche ein Stück weit geplant. Was wollen wir miteinander tun? Sich Ziele zu setzen in der Woche, miteinander zu planen, miteinander abzusprechen. Wie viele Männer und auch wie viele Frauen planen ihr eigenes Leben und der Partner weiß gar nicht, was los ist. Ich höre das sehr oft in Gesprächen dann, ja, mein Mann kommt nach Hause, hat gar keine Ahnung, dass wir heute Abend noch ein Konzert haben mit unseren Kindern. Der hat nie in den Kalender geguckt. Gemeinsamkeiten zu suchen und miteinander gemeinsam planen und zu sagen, wir wollen unser Leben miteinander gestalten und nicht gegeneinander, nicht ohne einander. Eine Absprache bis dahin auch, nun wir leben heute im Zeitalter von WhatsApp, wir schreiben schnell, hoffe ich wenigstens, aber wir lieben es noch immer, meine Frau und ich, wenn wir mal nötigerweise schnell verschwinden müssen, irgendetwas ist ganz notwendig, ein Zettel zu hinterlassen. Der andere sollte wissen, wo wir sind, was wir machen, dass man sich nicht um den anderen ängstet. Gemeinsam, ich will partnerfreundlich mit dir umgehen, das heißt also Gemeinsamkeiten immer wieder suchen. Gemeinsam über die Schulden sprechen, die ihr vielleicht gemacht habt. Großes Haus gebaut und manch einer erstickt schier und weiß nicht mehr, wie es abbezahlen soll. Einfach zu hoch gepokert. Gemeinsam auch darüber zu reden, Gemeinsamkeiten zu suchen. Wo sind Fähigkeiten? Wo kannst du mich ergänzen? Du kannst das besser. Deshalb sagte ich eben, mein Vater liebte das Bügeln sehr. Wo gibt's auch im Haushalt die unterschiedlichen Dinge, die der ein oder andere besser oder anders kann? Ich weiß, meiner Frau mache ich es an vielen Stellen nicht immer recht. Frauen haben einen anderen Blick. Da ging es mal vor einigen Monaten um die Handtücher, wie man sie zusammenzulegen hat. Ich lege oft Wäsche zusammen. Dann sagt sie, nein, Ando, du musst das so machen. Ich sage, es geht auch andersrum. Und dieses sich gegenseitige anzuerkennen oder auch die Anerkennung zu sagen, okay, du bist Chefin hier im Haus, du weißt, wie die Handtücher gelegt werden, dann kümmere du dich in der Richtung darum, ich will von dir lernen, wie es richtig ist. Und umgekehrt, sei das in der Werkstatt oder sonst irgendwo, einander zu helfen, nicht nur zu kritisieren, voneinander zu lernen. Und wir sind ja lernende Leute, Liebe, Leben lernen, auch im Miteinander. Partnerfreundlich? Wie freundlich gehst du dann mit dem anderen um, wenn er was vergessen hat? Ich hab dir doch gesagt, du solltest das noch mitbringen. Warum hast du es nicht gemacht? Jetzt weiß ich nicht weiter. Ach komm, wir suchen eine Lösung. Nach Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht das Trennende zu unterstreichen. Zur Gemeinsamkeit gehören gemeinsame Rituale. Gibt es die in eurer Ehe? Was sind Rituale? Vollzogene Handlungen, die einen besonderen Wert eben haben. Da gibt es Rituale der Wiederholung. Zum Beispiel ein schönes Ritual. Ich massiere mindestens 3 bis 4 Mal in der Woche meiner Frau die Füße. Ein Ritual. Ich sage heute Abend wieder. Es tut gut, einander zu berühren. Sie versucht wenigstens alle 14 Tage mich komplett zu massieren. Oder ich auch sie. Das sind Rituale. Den anderen zu spüren, die Nähe des anderen zu erleben, die Haut des anderen zu fühlen. Ein gutes Ritual, beieinander zu liegen. Ein gutes Ritual, zum Beispiel Hand in Hand spazieren zu gehen, ein sehr gutes Ritual. Oder eben, es gibt auch fromme Rituale. Nicht das Tischgebet ist ein frommes Ritual, was sehr gut ist, Gemeinsamkeit eben auch in der Richtung zu haben. Oder auch ein Ritual, du als Mann oder als Frau kommst nach Hause, dem anderen einen Begrüßungskuss zu geben. Oh ja, das macht er immer. Oder ein Ritual, mein Vater hatte ein Ritual, jeden Freitag kaufte er einen Blumenstrauß für meine Mutter. Das war ein Ritual, einmal hat er es vergessen, dann ist sie schier im Dreieck gesprungen. Wo ist mein Blumenstrauß, hast du mich vergessen? Und er war so beschäftigt mit anderen Dingen, dass die Läden damals noch zu waren. Heute wäre das alles kein Problem, Rewe hat bis um 10 offen und so weiter, nicht? Aber Rituale zu haben, Gemeinsamkeit darin zu fördern, das prägen wir miteinander. Ein Ritual zum Beispiel, die Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen, also etwas Beginnendes in ihrem Leben, sie zu segnen. Dass ihr als Elternpaar sagt eurem Kind, meine liebe Tochter, du kommst jetzt in den Kindergarten und wir beten jetzt für dich. Und Mama und Papa legen dem Kind die Hände auf und segnen das Töchterchen mit 3 Jahren, was in den Kindergarten kommt. Oder aber dein Kind kommt in die Schule und ein Ritual, Papa und Mama segnen mich. Oder aber es geht ins Berufsleben oder ins Studium. Ich weiß nicht, wie viele von euch wurden von ihren Eltern gesegnet, als sie aus dem Haus gingen. Hebt mal die Hände. Den Segen von Papa und Mama erlebt. Ganz, ganz wenige. Das ist eine traurige Bilanz, muss ich euch sagen. Macht ihr es doch besser. Segnet, denn dazu seid ihr berufen. Es ist ein geistliches, großartiges Ritual. Ich habe es bei Männern und Frauen erlebt in den Jahrzehnten meines Dienstes, wie sie dann kamen und sagten, mein Papa hat mich nie gesegnet. Ich habe nie den Zuspruch erlebt, du bist meine geliebte Tochter. Gott hat dich mir geschenkt und ich segne dich im Namen Gottes des Vaters. Und ich segne dich, du gehst hinein in eine andere Welt und ich weiß, Gott geht mit dir. Und ich segne dich jetzt und ich lege meine Hand auf dich und du sollst eigentlich die Hand Gottes spüren. Gott ist dir ganz, ganz nah. Gott, dein Vater, der dich lieb hat. Segensrituale in der Familie. Segensrituale auch in der Familie, am Bett deines Kindes zu sitzen. Also bis etwa 11, 12, 13 Jahre ist das noch sehr gut angebracht. Danach wollen sie das nicht mehr. Dann sind sie Kakteen. Hast du mal einen Kaktus geküsst? Oder ein Stachelschwein, aber so mit 11, 12 fängt das Stachelschweinalter an, nicht? Dann ist es schwierig, miteinander umzugehen. Aber bis dahin ist es ganz wichtig, ihr Väter, sitzt ihr hin und wieder noch bei euren kleineren Kindern am Bett? Sprecht nochmal mit euren Kindern über das Leben, über den Tag, betet mit euren Kindern. Wenn dein Kind krank ist, du als Papa, sagst du, weißt du, der größte Arzt ist Jesus. Den wollen wir zuerst anrufen. Es gibt einen guten Kinderarzt und wenn Gott uns deutlich macht, werden wir auch den Kinderarzt aufsuchen. Aber auch das ist ein Segensritual, einem Kind dort am Bett die Hand aufzulegen und zu sagen, Vater im Himmel, hier ist mein Kind, beschenke du jetzt mein Kind mit einem tiefen Frieden, mit Gesundheit, mit neuer Kraft. Nimm du meinem Kind, meiner Tochter, meinem Sohn die Angst vor dem morgigen Tag, du bist bei ihm. Auch das sind Segensrituale der Gemeinsamkeit. Wir wollen gemeinsam Familie bauen, wollen sie geistlich bauen. Auch ein gemeinsames Ritual in der Familie ist eine Familienandacht. Gibt es die noch bei euch? Muss nicht jeden Tag sein. Die Schule prägt heute das Leben ganz anders. Also früher wusste man, spätestens um 1:30 sind die Kinder zu Hause von der Schule. Heute ist das nicht mehr so. Das bedeutet also, die Gesellschaft zerstört manches an Familienleben, muss man eindeutig sehen, darum kämpft. Und sei es nur der Samstag, den man normalerweise noch hat als Familie, wo man sagt, wir frühstücken in Ruhe miteinander, wir reden miteinander, haben eine gemeinsame Mahlzeit und wir sprechen miteinander. Familienzeit miteinander einzuplanen und dass Kinder dann eben sagen, okay, diese Zeit ist Familienzeit, da sind auch keine Freunde, da wird kein Smartphone angemacht, da fragt man nicht nach dem Telefon. Diese 1, 2 Stunden an diesem Samstag ist unsere Zeit. Rituale, die uns helfen, nach Gemeinsamkeiten zu schauen. Gespräche sind wichtig, auch über Rituale zu reden. Und wie entscheidend ist das, nicht nur zu hören, sondern zu sagen, was wollen wir miteinander daraus lernen? Gemeinsamkeiten über Wünsche nachzudenken. Wünsche kannst du haben, ob sie erfüllt werden, ist das andere. Aber wenn du deine Wünsche nie äußerst, dann wird das schwierig. Und darum ist nachher nochmal meine Bitte an euch, auch im Gespräch noch einmal über eure Wünsche zu reden. Ich wünsche mir, von dir oder für uns, einmal darüber nachzudenken, welche Wünsche wir haben. Die Wünsche konkretisierend auch mitzuteilen. Gemeinsamkeiten, sich zu erinnern. Habt ihr in letzter Zeit mal eure Urlaubsbilder rausgeholt? Wer war im letzten Jahr im Urlaub? Boah, toll. Und? Seitdem nochmal die Bilder angeguckt? Wer hat das getan? Boah, super. Gemeinsam sich noch einmal zu erinnern, weißt du noch da am Strand? Da habe ich die Muschel gefunden. Weißt du noch dort, wir saßen dort in der Bar und haben einen tollen Cocktail getrunken. War richtig klasse. Weißt du noch, du hast meine Hand genommen. Sich zu erinnern, Gemeinsamkeiten der Erfahrungen auszutauschen und zu sagen, ich erinnere mich, als wir miteinander dieses Haus aufgebaut haben. Ich erinnere mich, als wir nicht mehr weiter wussten. Wir waren so kaputt und fertig. Gemeinsam Erinnerungen wachzuhalten, um wieder dankbar zu werden über das, was damals geschah. Was im Alltag helfen kann, ist, sich an die Vergangenheit auch zu erinnern. Zu sagen, weißt du noch damals? Und miteinander einen Weg zu finden. Sich gegenseitig zu erinnern. Du, ich erinnere mich. Weißt du noch, damals haben wir das und das miteinander getan. Partnerfreundlich miteinander reden bedeutet ja auf der anderen Seite auch, ich bin ganz Ohr für dich. Kannst du zuhören? Meine erste Seelsorgerin hatte braune Augen. Und sie hat mir nie widersprochen. Und ich habe meinen Arm um sie gelegt. Sie schaute mich an, verstand scheinbar alles und sie brummte dazu. Und sie hieß Lotte. Es war unsere braune Kuh. Lotte. Lotte war meine erste Seelsorgerin. Und ich bin oft zu ihr, wenn ich Kummer hatte mit meinen Eltern, wenn ich Not hatte mit meiner Schwester. Lotte hörte scheinbar immer zu. Sie widersprach mir nicht. Das Zuhören ist nicht nur in der Seelsorge wichtig. Das Zuhören, gemeinsam hinzuhören, habe ich dich richtig verstanden? Hast du das so und so gemeint? Gehört zur Kommunikation. Wiederhol noch einmal den Satz, den der andere gesagt hat. Und da wird deutlich, ob du den anderen wirklich verstanden hast. Gemeinsam miteinander im Gespräch zu sein, heißt ganz normal zu reden. Es gibt so manche Leute, die nuscheln immer. Kennt ihr solche Leute? Die haben immer irgendwo die Hände vor dem Mund. Ich weiß nicht, warum das so sein muss, aber sie müssen immer irgendwo den Mund zuhalten. Gott hat dir eine wunderbare Stimme geschenkt, trainiere sie. Rede mit den Lippen, rede deutlich und klar. Schau den anderen an, wenn du mit ihm redest. Nicht irgendwo zwischen Tür und Angel. Ach, ich wollte dir noch sagen, kennt ihr noch, nicht wahr? Bei Besuchen, das intensivste Gespräch gibt es immer beim Abschied. Nein, ihr als Ehepaar redet miteinander mit offenem Visier, also nicht verschleiert. Nicht, also nicht nur Sehschlitze zu haben, sondern redet mit offenem Visier, ganz offen, aber klar. Männer und Frauen haben alle eine vernünftige, gute Stimme. Und sich dem anderen deutlich machen, ist etwas ganz Wichtiges. Hilfen für den Alltag, gemeinsam auch Zeiten zu haben, klare Strukturen, aufstehen, Essenszeiten zu haben. Wir leben in einer Zeit des Fastfood, des ungesündesten Lebens, was die Welt je gehabt hat. Fastfood ist einer der ungesündesten Dinge, die es überhaupt gibt. Es zerstört nämlich nicht nur den Körper durch Fehlverhaltung der Nahrung, sondern es zerstört auch Gemeinschaft. Deshalb meine Bitte an euch als Familien, wenn irgend möglich, eine gemeinsame Mahlzeit am Tag. Gemeinsam etwas zu tun. Ich kenne viele Familien, da frisst jeder das aus dem Kühlschrank, was gerade da ist. Ich sage das bewusst nicht, dass es Essen ist. Jeder holt sich irgendwas, ich habe jetzt Hunger, es gibt also nicht mehr das Gemeinsame, sondern zu sagen, dann haben wir unsere Mahlzeit und wir essen hier miteinander. Ich habe heute Morgen ein wunderbares Frühstück in meinem Quartier erlebt. Es war großartig. Es war eine Augenweide, es war wunderschön. Und ihr Lieben, auch das gehört dazu, sich Gedanken zu machen, das Auge ist ja mit. Und dementsprechend eben Gemeinsamkeiten zu schaffen. Vielleicht sagst du als Mann nun, ja, ich erlebe das ja oftmals, wenn ich ein Männerfrühstück erlebe. Wenn die Männer das alleine machen, dann gibt es nicht so viel Deko. Sie meinen, also die Deko ist für das Rindvieh da, die können die Blumen fressen, die brauchen wir nicht. Wir legen einfach nur was auf den Tisch. Wir Männer sollten von unseren Frauen lernen, denn auch das Auge ist mit, es ist einfach schön. Deshalb gemeinsame Mahlzeiten, meine Bitte an euch als Ehepaar, diese Gemeinsamkeit zu fördern. Wenn möglich, einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit, wenn irgend möglich mit den Kindern zusammen oder ihr als Ehepaar. Gemeinsame Schlafenszeit, wenn möglich. Es gibt so viel Ehenot. Da guckt er noch bis morgens um zwei Fernsehen oder sitzt vor dem Computer. Sie geht schon schlafen oder sie liegt im Bett und liest Krimi oder macht irgendwas anderes oder kommt er später ins Bett, weil er hundemüde ist und pennt. Natürlich gibt es die Nachteulen, nicht? Und es gibt den frühen Vogel, so die ganz unterschiedlichen Menschen. Das ist gar nicht so einfach, das unter einen Hut zu bringen. Und man sollte auch einer dem anderen es mal genehmigen, zu sagen, okay, geh du schlafen, ich will noch lesen oder ich will noch diesen Film angucken. Gar keine Frage. Miteinander aber absprechen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Die Gefahr ist einfach, dass jeder sein eigenes Ding macht. Gemeinsamkeiten eben auch wieder neu zu planen und zu sagen, wir gehen gemeinsam schlafen. Nicht? Und genügend Schlaf ist wichtig. Also Minimum sind 6 Stunden. Zwischen 6 bis 8 Stunden sollte jeder Mensch schlafen. Teenies brauchen mehr Schlaf, die schlafen am liebsten dann eben nicht den frühen Vogel, den fangen sie, den sperren sie ein, weil sie dann bis mittags um 12 schlafen können. Nicht? Das dürfen sie auch, weil sie in einer pubertären Phase sind. Das sollte man sicherlich zulassen und da auch ein bisschen mehr relaxed damit umgehen. Aber wichtig ist als Ehepaar, wir gehen gemeinsam ins Bett, so oft wie möglich. Wir kuscheln, man muss nicht jeden Abend Sex miteinander haben. Wir werden nachher noch über Sexualität reden, aber beieinander zu liegen, miteinander zu sagen, so und jetzt gute Nacht. Gemeinsam miteinander zur Ruhe zu kommen. Nicht mehr Streitgespräche im Bett zu suchen, gemeinsam sich Zeit zu nehmen für die Aufgaben, die am nächsten Tag wieder anstehen. Und am Abend, schau, wenn wir von Gott, dem Vater, lernen, der guckte jeden Abend zurück. Und was sagte er? Und es war gut. Am Abend zurückzuschauen auf den Tag, vielleicht auch gemeinsam noch einmal zu sagen, das hast du gut gemacht, tolles Essen, deine Arbeit, das Auto, der Rasen, 1000 Dinge haben wir getan. Ist etwa ein Lob, dem denkt nach. Gemeinsam darüber nachzudenken. Die Sprache der Liebe täglich zu üben ist wichtig. Zweisamkeit zu suchen, die Zärtlichkeit zu suchen, das kleine Geschenk. Liebe ist ein Geschenk, das ich dem anderen geben will. Dann gibt es noch andere Dinge der Gemeinsamkeit. Festtage. In dem Wort Fest steht etwas anderes, festzumachen. Feste machen etwas fest. Ein Hochzeitsfest, hier festigen sich 2 Menschen. Ein Geburtstagsfest, man feiert den Tag, man macht wieder neue Freundschaft fest. Eine tolle Möglichkeit. Wie feiert ihr Ostern? Als Familie? Morgens früh? Seit Jahrzehnten mache ich das immer noch. Ich verstecke die Osternester. Und das hat ja eigentlich einen göttlichen Hintergrund. Die Frauen suchten und fanden ihn nicht. Die Frauen suchten und fanden Jesus nicht. Das Grab war leer. Suchen gehört zum Osterfest. Das ist für uns ein Ritual auch geworden. Heutzutage sind es die Enkelkinder, die Ostern früh kommen vor Gottesdienst und dann eben suchen müssen. Dann stehe ich um 5 auf und verstecke. Dann müssen sie suchen. Auch das gehört dazu, ein Fest miteinander zu feiern. Nicht Weihnachten, die Ursache erzählen, nicht nur hier in der Kirche, sondern zu Hause. Vielleicht vom eigenen Weihnachtsfest erzählen, das du als Kind erlebt hast. Etwas mitgeben. Muttertag ist gerade vorüber. Nicht ein Gedenktag, der entstanden ist, weil Mütter damals, als der Muttertag vor über 100 Jahren entstanden ist, Mütter hatten keine Lobby in der Gesellschaft, sie waren nur Arbeitstiere. Und darum ist der Muttertag entstanden. Nicht Vatertag, Himmelfahrt, ist ein echter Vatertag. Wisst ihr das eigentlich, ihr Väter? Nicht nur mit dem Handwagen durch die Gegend, volle Bierkarre und so weiter, wie wir das in Hessen erleben. Das meine ich nicht als Vatertag. Der Sohn ist zum Vater gegangen. Ich diskutiere oft mit Menschen am Himmelfahrtstag. Ich sage, ein toller Vatertag. Wie? Feierst du den? Ja, ich sage, Jesus, der Sohn Gottes, ist zu seinem Vater gegangen. Er hat mir den Weg zum Vater gezeigt. Das ist ein Vatertag. Habt ihr, die ihr noch, wer hat noch einen Vater? Hebt mal die Hände. Toll. Habt ihr in den letzten Wochen mal eurem Papa einen Liebesbrief geschrieben? Wäre das nicht mal an der Zeit? Papa, ich habe über dich nachgedacht. Du bist ein wunderbarer Papa. Ich bin so glücklich und so froh, dass ich dich habe. Du hast dich um mich gekümmert. Du hast offene Arme für mich gehabt. Ich danke dir. Du bist mein Vater. Schreib deinem Papa einmal einen Liebesbrief in den nächsten Wochen. Du wirst staunen. Es mag sein, dass ihm die Tränen kullern. Er hat noch nie von seiner Tochter einen Liebesbrief bekommen, noch nie von seinem Sohn einen Liebesbrief bekommen. Du hast noch immer deinen Papa. Auch das gehört dazu. Gemeinsam wollen wir ihn ehren, den Papa und Schwiegerpapa. Auch die Ehrerbietung dem anderen deutlich zu machen. Auch in dieser Richtung, also Vatertag, Muttertag. Ihr alle wurdet schon getauft aufgrund eures Glaubens? Ja? Wisst ihr noch, wann die Taufe war? Feiert ihr den Tag eigentlich? Die allerwenigsten feiern ihren Tauftag. Warum eigentlich? Da fand doch eine Beerdigung statt. Ich weiß nicht, wie eure letzte Taufe war. Stand da was in der Zeitung? Es wurden 18 Menschen begraben hier in der Kirche. Ja? Und es standen 18 Menschen zum neuen Leben auf. Das ist Taufe. Mit Christus begraben werden, mit Christus auferstehen. Das bedeutet doch, so ein Taufdatum zu feiern. Nicht in der katholischen Kirche wird der Namenstag gefeiert. Heute gibt es so viele Namen, dass man gar nicht mehr weiß, wer welchen Namen woher kommt. Trotzdem, dass der Name ja sehr viel bedeutet und sehr viel auch an Hintergrund deutlich macht. Aber warum nicht den Tauftag auch feiern miteinander? Zu sagen, an dem Tag wurdest du getauft, wurde ich getauft. Lass uns ein Fest feiern. Ein gutes Essen oder miteinander daran denken. Der Tag des Kennenlernens. Ja, so die ersten 2, 3, 4 Jahre geht das noch. Danach ist das alles vorbei. Alles vergessen. Warum eigentlich? Feiern bedeutet doch etwas Besonderes machen. Sich vorbereiten auf ein Fest und darüber nachzudenken. Gemeinsam den Sonntag vorbereiten. Ich kenne eure Sonntage nicht. Morgen feiern wir Gottesdienst. Was geschieht danach? Einen gemeinsamen Spaziergang? Ich kann mich als Kind erinnern, das war für uns etwas ganz Entscheidendes in meiner Familie. Sonntagnachmittag wurde erstmal nach dem Essen ein Mittagsschläfchen gehalten bei den Eltern. Wir Kinder spielten. Und dann gab es Kaffee trinken. Und danach ging man mindestens 1 Stunde, wenn nicht 2 Stunden, spazieren. Entdeckte den Wald, entdeckte die Schönheit der Schöpfung. Man sprach miteinander, manchmal waren Freunde und Freundinnen dabei, manchmal waren wir ein ganzer Pulk von 10, 12, 15 Leuten. Den Sonntag miteinander zu gestalten. Und wir leben in einer zerfahrenen Gesellschaft, wo jeder sein Ding macht und am Ende sehr unzufrieden ist. Lasst uns wieder Familie und Ehe miteinander leben und wir wollen es gemeinsam tun. Den Sonntag auch Zeit zu haben füreinander. Noch etwas Gemeinsames sind gemeinsame Ziele zu haben. Wer keine Ziele hat, kommt nirgendwo an. Du hattest heute ein Ziel, hierher zu kommen und du bist hier. Und ich wünsche dir, dass du den einen oder anderen Impuls mitnimmst. Ziele geben unserem Leben auch Sinn. Was ist das Ziel eurer Ehe in den nächsten 5 Jahren? Miteinander in den nächsten 5 Jahren einmal die Bibel durchzulesen? Ist das euer Ziel? Euer Ziel, wenigstens 1 oder 2 Mal in der Woche miteinander zu beten oder besser jeden Tag? Das ist euer Ziel? Euer Ziel, mit euren Gaben und Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, ihm zu dienen, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Was ist euer Ziel als Ehepaar? Zu sagen, ich will mit dir alt werden und sich aufs Alter vorbereiten? Wer steht so an der Schwelle zur Rente? Darf ich ja mal fragen, wer ist über 60, jemand da? Seid ihr schon Rentner? Habt euch darauf eingestellt? Interessant, viele junge Leute sagen, na, wenn ich mal Rentner bin, so ab 50 fängt dann so diese Periode an. Naja, jetzt muss man bald bis 70 arbeiten, ist auch kein Problem. Ich schaue mich an, es geht immer noch, keine Schwierigkeit. Aber was mache ich dann? Eines Tages erlebte ich Folgendes, kommt eine Frau aus meiner Gemeinde zu mir und sagt, Bruder Karwin, ich habe ein großes Problem. Ich sage, was? Mein Mann ist zu Hause, der ist Rentner, das ist schrecklich. Wir streiten uns jeden Tag um den Staubsauger. Wir wollen beide was tun und wir sind im Nu fertig. Hast du keine Arbeit für ihn? Der Kerl geht mir auf den Senkel. Ich bin fertig mit ihm. Der war sonst 8 bis 10 Stunden jeden Tag aus dem Haus und jetzt hockt er den ganzen Tag hier. Es ist schrecklich. Nun, ich überlegte und dann hatte mir jemand anders aus meiner Gemeinde gesagt, Arno, weißt du niemand für meinen Schrebergarten? Doch, ich sage, ich weiß einen. Ein Rentner, der seiner Frau auf den Nerv geht. Und dann sagte ich ihm, ich sage, schau, da gibt es, oh ja, toll. Die frühstücken gemeinsam, 9, 9:30, er verschwand bis mittags um 1 in den Schrebergarten, hat die Hecke 3-mal geschnitten, er braucht es nur einmal, nicht? Aber er hat dort gearbeitet, kam um 6 wieder nach Hause und beide waren sie glücklich. Das bedeutet auch für das Alter sich Ziele setzen. Ich sage das den etwas Jüngeren. Denkt daran, das Rentenalter kann schneller kommen, als ihr denkt. Und wenn ihr dann nur als Inhalt eure Arbeit hattet, dann kommt die große Katastrophe. Was mache ich jetzt? Wer sich nur über seine Arbeit eint, identifiziert, ist schrecklich. Und darum ist das Leben mehr. Deshalb bitte ich euch, neue Ziele zu haben. Als meine Frau kam, sie war 49 Jahre, sie hat die Kinder erzogen, sie hatte vorher eine Bibelschulausbildung gemacht und sie sagte, ich will noch einmal ins Berufsleben einsteigen. Und dann fing sie an mit 48 Jahren eine Krankenschwesternausbildung und war dann 51, als sie fertig war. Wir haben uns echt gefreut und wir haben gesagt, das ist ein großartiges Ziel. Nicht zu Hause darauf zu warten, bis einem die Decke auf den Kopf fällt, sondern zu sagen, ich kann noch einmal die Gaben wecken, die Gott mir geschenkt hat. Und ich möchte euch Frauen sagen, die eure Kinder nicht mehr zu Hause habt. Ihr müsst nicht mehr zu Hause nur rumsitzen und sagen, ich muss jetzt 5-mal den Teppich saugen. Es kommt ja sowieso keiner, der ihn dreckig macht. Sondern zu sagen, was sind neue Ziele? Was hat Gott vor? Was wir brauchen in unseren Gemeinden sind Väter und Mütter in Christo. Die sagen, ich bilde mich aus, ich will Gottes Wort besser kennenlernen, ich will in dieser Welt mehr kennenlernen, ich will gute Literatur lesen, um davon eben zu lernen, Ziele zu haben und diese Ziele auch zu verfolgen. Nicht alle Ziele werden wir erreichen. Miteinander alt zu werden, heißt also, sich auf die Ewigkeit einzustellen. Ihr als Ehepaar, habt ihr Vorsorge getroffen? Ich habe im letzten Jahr ein Ehepaar beerdigt. Fokul, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie sind beide in Israel ertrunken. Er war 50, sie war 47, wenn ich das recht noch im Kopf habe. Sie ertranken voriges Jahr im Mai. Junge Leute im Verhältnis. Und interessant, etwa 1,5, 2 Jahre vorher haben sie ihr Leben geordnet, haben eine Patientenverfügung gemacht, haben ein Testament schon gemacht, alles geordnet. In diesem Alter, mit Ende 40, waren vorbereitet und haben sogar, sind so weit gegangen, falls uns mal etwas passieren sollte, dass die jüngste Tochter eben auch jemanden hat, der für sie aufkommt, also eine Art Vormund, das alles vorbereitet. Sie hat noch kurz vor dem Urlaub in Israel in der Gemeinde sehr, sehr viel gearbeitet und die anderen Mitarbeiterinnen sagten, du, das hat doch Zeit, bis ihr wiederkommt. Nein, sagt sie, ich will es fertig machen. Am Abend sitzt diese junge Familie mit der Tochter und mit zwei anderen Familien zusammen in Israel. Abends kommen sie ins Gespräch. Und dann sagt er auf einmal, also wenn Gott mich abrufen würde, ich wäre bereit zu gehen. Am nächsten Morgen gehen sie ins Mittelmeer, wollen schwimmen und werden von einem furchtbaren Sog reingezogen ins Meer und ertrinken alle beide. Die Tochter steht am Ufer und muss mit ansehen, wie ihre Eltern ertrinken. Schrecklich. Schrecklich. Ich habe dieses Ehepaar beerdigt, voriges Jahr im Juni, und ich war zutiefst erschüttert. Was ich uns nur sagen möchte damit ist, hier waren Menschen vorbereitet. Gemeinsam auch an die Zukunft denken bedeutet also auch, es kann ganz schnell mal ganz anders kommen. Nicht im letzten Jahr geschah Ähnliches ja auch, dass ein Mann, der sein Haus baut, ein junger Mann, auch im Ruhrgebiet, Nähe von Troisdorf, nicht im Bau umkam. Und ich sprach mit der jungen Witwe und der Mutter. Schrecklich, wenn man sich das überlegt. Vorbereitet. Auch das heißt, gemeinsam sich Gedanken zu machen, wenn der Partner mal nicht mehr da ist. Nicht sich sorgen, sondern gemeinsam auch Ziele sich setzen und sagen, so der Herr will und wir leben, wollen wir dieses und jenes tun. Wir haben es nicht in der Hand, aber gemeinsam eben auch an die Zukunft, sogar an die Ewigkeit denken. Wird dein Partner mit dir gehen in die Ewigkeit? Wirst du ihn dort wiedersehen? Das sind ja Fragen, die unser Herz immer wieder berühren und bewegen. Einander beistehen in guten wie in schlechten Zeiten, das haben wir bei der Eheschließung gesagt. Aber ganz entscheidend ist es dann eben auch zu sagen, ich will mit dir nicht nur alt werden, sondern ich will mit dir gemeinsames Leben planen. Immer unter der Prämisse, so der Herr will und wir leben. Und ich möchte euch gemeinsam Mut machen, auch hin und wieder mal so eine Art gemeinsames Ehetagebuch zu führen. Wir haben gemeinsam um dieses Anliegen gebetet. Wir haben gemeinsam uns diese Ziele gesetzt, aufzuschreiben. Nach Wochen oder Monaten hineinzuschauen und darüber zu staunen, was hat Gott schon alles getan? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen zu viel. Auch die Gemeinsamkeiten, was habt ihr gemeinsam schon alles Tolles geleistet? Und darüber wollen wir gleich noch einmal nachdenken. Aber vorher möchte ich gerne mit euch zusammen noch einen Weg gehen. Und ich bitte euch, noch einmal aufzustehen als Paare. Und ich möchte die Männer bitten, mir jetzt Satz für Satz nachzusprechen. Du darfst deine Frau an die Hand nehmen oder beide Hände nehmen. Und ich bitte euch Männer, mir einfach nachzusprechen. Meine liebe Ehefrau, du bist ein Schatz für mich. Du bist so vielseitig begabt. Ich schätze deine Fähigkeiten. Ich freue mich über deine Gaben und auch über deine Grenzen. Du bist für mich der wertvollste Mensch auf dieser Erde. Ich will dich und deine Begabungen noch mehr entdecken. Ich will dich fördern und dich mehr wertschätzen und loben. Ich danke Gott dem Vater, dass es dich gibt. und dass du mit deiner Vielfalt mein Leben reich gemacht hast. Mit offenen Augen will ich mit dir durch das Leben und unseren Alltag gehen und immer wieder neu entdecken, welch ein wunderbarer, wertvoller Mensch du für mich bist. Und jetzt bitte ich die Frauen, mein lieber Ehemann, du bist ein Schatz für mich. Du bist so vielseitig begabt. Ich schätze deine Fähigkeiten. Ich freue mich über deine Gaben und auch über deine Grenzen. Du bist für mich der wertvollste Mensch auf dieser Erde. Ich will dich und deine Begabung noch mehr entdecken. Ich will sie fördern und dich mehr wertschätzen und loben. Ich danke Gott dem Vater, dass es dich gibt und dass du mit deiner Vielfalt mein Leben reich gemacht hast. Mit offenen Augen will ich mit dir durch das Leben und durch unseren Alltag gehen und immer wieder neu entdecken, welch ein wunderbarer, wertvoller Mensch du für mich bist. Jetzt dürft ihr euch in den Arm nehmen, euch aneinander freuen. Und in den nächsten Minuten, wenn ihr wollt, dürft ihr einer dem anderen sagen, was ihr gemeinsam schon erreicht habt miteinander. Und jetzt ist noch mal Zeit für Kaffeepause. Wir machen eine Pause bis maximal spätestens um 11:15. Und dann treffen wir uns wieder hier zum nächsten Thema. Unsere Ehe, ein Geschenk der Intimität oder eben die Ehe, eine lustvolle Sexualgemeinschaft. Es geht um Thema Sexualität jetzt nachher. Und dazu lade ich also sehr herzlich ein. Vielleicht noch einen Hinweis. Alle Vorträge sind aufgenommen worden. Und sie werden irgendwann ins gemeindliche Netz, soweit ich weiß, dann auch eingesetzt werden.